Der moderne Baustoff Holz, oder soll ich lieber sagen, der ursprünglichste Werkstoff, den wir Menschen kennen. Von unseren frühesten Anfängen bis heute, Holz ist unser stetiger Begleiter. In vielen Ländern und Regionen der Welt wird noch heute ausschließlich mit Holz gebaut. Doch was kann dieser natürliche Baustoff wirklich? Heute haben wir einen Gast hier in dem Podcast, Lubal Podcast, den ich sowohl beruflich als auch privat sehr schätze. Joshua Brett, einen echten Holzbauexperten. Und gemeinsam schauen wir uns an, wie Holz als Werkstoff unsere Branche verändert hat und wie Holz ihn weiter verändern wird. Wie steht es allgemein um den modernen Holzbau und wie nachhaltig ist er überhaupt? Diese und weitere viele Themen erwarten euch in der heutigen Folge von Lubal Podcast. Ich hoffe, ihr interessiert euch für den Holzbau. Dann seid ihr garantiert nicht auf dem Holzweg. Bleibt deshalb dran. Und ich sage, Joshua, schön, dass du da bist. Hallo.
Hi Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Lubal Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Joshua, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin zuallererst mal Holzbauenthusiast und damit beantworte ich auch die Frage, glaube ich, schon in großen Teilen, was ich so im Alltag mache. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Holzbau und das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also in meine jüngsten Kindheitsstunden, in die ich zurückdenke, ist der Holzbau schon präsent, weil ich groß geworden bin in einer Firma, die Holzbau arbeitet. Die Produktion war schon bei uns auf dem Grundstück. Das heißt, es war einfach eine alltägliche Beschäftigung von mir. Und über die Jahre bin ich dann Stück für Stück da auch reingewachsen, durfte dann mit 20 diese Firma auch übernehmen und habe dann danach mich nochmal weiter vertieft ins Studium des Bauingenieurwesens und danach nochmal eine weitere Firma gegründet, die sich auch sehr intensiv mit dem Holzbau auseinandersetzt, und zwar ganz speziell mit dem Engineering und vor allem mit der Statik, und somit schließt sich ja auch der Bogen zu dir, Daniel.
Sehr schön. Ja, sehr spannendes Thema. Jetzt warst du ja relativ jung, als du sowohl das eine Unternehmen übernommen hast, als auch dein neues Unternehmen gegründet hast. Da gehört auch eine Menge Portion Mut dazu. Wie ist es dir da mit der Entscheidung gegangen? War das einfach für dich? Erzähl mal, wie entschließt man sich denn an, ein eigenes Unternehmen auch zu gründen?
Ja gut, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, das beruht schon sehr stark auf meiner Historie und meiner Familie. Also meine Onkels und Tanten waren auch schon in großer Form selbstständig tätig oder unternehmerisch, in der Juristerei, also Anwälte, oder mein Onkel ist noch Zahnarzt, mein Vater war eben selbstständig und Unternehmer, meine Großeltern auch. Dementsprechend war das schon irgendwie prädestiniert und vorgegeben, dass ich mich in diese Richtung da entwickeln möchte. Und ich hatte da auch immer wahnsinniges Interesse dran, also meine Geschwister jetzt beispielsweise nicht. Das heißt, das war mir schon recht früh klar und ich hatte auch schon im Jugendalter dann verschiedene Dinge versucht umzusetzen, alleine auf meinen eigenen Beinen, und habe den Gedanke dann auch im Studium vertieft. Und dann war die Entscheidung, das Unternehmen mit meiner Mutter von meinem Vater zu übernehmen, erstmal sehr plötzlich und auch nicht ganz freiwillig. Und in dem Zuge hatte ich da jetzt auch keine wahnsinnige Reflexion, will ich das jetzt unbedingt machen? Das war sehr ad hoc, und dementsprechend hatte ich aber schon auch diese Verantwortung und diese Berufung einfach gefühlt. Also es war für mich irgendwie klar, okay, das ist jetzt so und das will ich machen, auch schon aus der ursprünglichen Beschäftigung. Und ja, dann würde ich sagen, wenn man einmal als Unternehmer oder Unternehmerin tätig ist und Blut geleckt hat und da auch seine ersten Erfolge feiert und sieht, okay, man kann die Ideen, die man hat, weiterentwickelt, gemeinsam mit Menschen umsetzen und es kommt auch beim Kunde an, dann ist es zumindest für mich ein wahnsinniges, bereicherndes Gefühl, was ich mir vorstellen kann, bis an mein Lebensende zu haben. Und bei uns im Familienbetrieb war es dann aber schon so, dass, ich meine, ich war 20, ich wollte da die Welt verändern. Die ersten Schritte wurden gemacht und die haben gut funktioniert. Und eben das Unternehmen gab es ja schon sehr, sehr lange. Es hat sich viel verändert, es ist auch sehr gewachsen dann in kurzer Zeit. Aber ich wollte da einfach weiter mehr und da haben sich dann die Interessen meiner Familie und von mir ein bisschen auseinander dividiert und dann war das für mich auch wieder rum klar, okay, ich will weiterhin ein tolles Verhältnis zu meiner Familie, also muss ich da mich nochmal auf einen anderen Weg begeben und bin dann da eben zurück an die Uni, mein Studium fertig gemacht und da dann schon mit einem Schulfreund, meinem Mitgründer, dem Max, weiter an verschiedenen Sachen gearbeitet. Wir haben Podcasts gemacht, wir haben unsere Bücher zusammengefasst, wir haben verschiedene Projekte über die Uni und die Hochschulgrube initiiert und dann auch recht schnell übers Gründen nachgedacht. Und der Holzbau lag ja da nahe, da hatte ich schon meine Erfahrungen gesammelt. Und wie gesagt, Mut, ich weiß nicht, das wurde mir viel entgegengetragen, da musst du mutig sein und ich glaube, von außen wirkt das auch so, aber für mich da gibt's andere Dinge, die anderen vielleicht klein erscheinen, aber mir dann deutlich schwerer fallen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, habe ich da nicht viel Mut gebraucht, sondern einfach eine riesige Motivation gehabt, gemeinsam mit dem Max auch. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Also ohne ihn wäre das sicherlich nicht so einfach gefallen. Einfach eine riesige Motivation gehabt, was zu verändern und das bis heute zu verändern und das auch langfristig zu tun, um am Ende auf was zurückzuschauen, was bleibt, ja, und was einen Mehrwert geliefert hat für die Menschen, die daran gearbeitet haben oder auch die Kunden, die daran partizipiert haben, ja, so dass es irgendwie einen Sinn ergibt, was man tut. Also es war vielmehr ein intrinsisches Handeln wie ein mutiger Schritt.
Okay, ja, sehr schön, cool. Ja, bevor wir da tiefer einsteigen in dein Unternehmen, was ich sehr spannend finde, weil wir uns da ja auch so regelmäßig darüber austauschen, springen wir zunächst einmal zu deinem Kernthema zurück, und zwar der Holzbau. Du hast am Anfang schon erwähnt, du bist ein Holzbau-Enthusiast. Erzähl mal, wie kommt denn das?
Also ich glaube, einen gewissen Einblick habe ich schon gewährt. Das ist, ich könnte jetzt schon sagen, genetisch veranlagt. Der Nachname Brett ist ja auch schon irgendwie maßgebend und deutet klar in die Richtung. Aber klar ist schon, ich denke, wenn man sich lange mit diesem Werkstoff auseinandersetzt, und das muss gar nicht auf einer technischen oder auf einer akademischen Ebene sein, sondern einfach wirklich mit so einem Naturbaustoff arbeitet, dann entwickelt man auf ganz natürliche Art eine Faszination. Ja, Holz ist warm, es riecht, es ist auch sehr geduldig. Also es ist nicht so wie ein Beton, der dann abbindet und dann ist das vorbei, sondern natürlich, den kann man auch gestalten, aber in einem Rahmen. Mein Werkstück kann ich auch nochmal auf die Seite legen. Ich komme zurück, mache mir vielleicht auch neue Gedanken. Also es gibt mir einfach gab mir schon früher als Kind eine gestalterische Freiheit und einfach diese, ja, das Haptische, was dieser Werkstoff auch hat, das hat mich einfach schon da immer fasziniert und so kommt, glaube ich, auch ein bisschen dieser Enthusiasmus. Und dann wurde natürlich die Beschäftigung mit dem Werkstoff irgendwann unternehmerisch und akademisch und dann habe ich natürlich darin auch wieder große Potenziale gesehen von diesem Werkstoff. War natürlich auch eine spannende Zeit, in der ich in den Holzbau dann wirklich aktiv eingestiegen bin. Zum einen, weil man sich plötzlich deutlich mehr Gedanken gemacht hat über Nachhaltigkeit. Ja, die Klimakrise steht vor der Tür und so richtig bewusst wurde uns das irgendwie erst durch Greta. Und in der Zeit habe ich angefangen mit dem Holzbau. Das heißt, es war ein sehr präsentes Thema und auch augenscheinlich ist Holz ja ein Werkstoff, der uns diese Möglichkeit bietet, Bauen wirklich aktiv und sehr direkt nachhaltiger zu gestalten. Weil, wenn wir mal zurückschauen in die letzten Jahrzehnte eigentlich des Bauwesens, dann sehen wir auf der einen Seite, dass ohnehin nicht viele Werkstoffe hinzukamen. Vielleicht gewisse Kunststoffe oder im Leichtbau hat sich sicherlich auch was getan, besondere Membranen für Fassaden oder sowas. Aber es kommt generell sehr wenig in den Markt. Und wenn etwas in den Markt kommt, dann dauert es sehr, sehr lange, bis die Normung da ist, bis die Leute aktiv lernen, diese Baustoffe zu berechnen, bis es entsprechend die Kapazitäten gibt, um auch überhaupt diesen Werkstoff in den Markt zu kriegen. Und in Holz haben wir ja jetzt offensichtlich was sich über Jahrhunderte erprobt hat, also wahrscheinlich sogar über Jahrtausende, kann man sagen. Natürlich dieser industrielle Holzbau, würde ich mal sagen, hat so in den 60er Jahren begonnen mit dem klassischen Holzrahmenbau, der von Amerika hier rüberkam. Und Genau, jetzt haben wir aber auch Werkstoffe wie beispielsweise Brettsperrholz oder Baubuche, also hochleistungsfähige Werkstoffe im Holzbau, die es eben auch ermöglichen, ja, sehr, sehr viele Gebäude im Hochbau zu realisieren. Und somit hat sich das natürlich dann auch nochmal in mein Gedächtnis eingeprägt und mir klargemacht, dass man da auch tatsächlich ein Fundament geschaffen hat, was eben diese Bauindustrie auch langfristig verändern kann. Und zu guter Letzt ist es natürlich schon auch ein Werkstoff, dem ich persönlich sehr, sehr hohe Automatisierung zutraue in der Produktion, aber natürlich auch in der Planung. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber diese Gründe führen dann, glaube ich, zu dieser Euphorie, die ich für dieses Material hege.
Ja, sehr spannendes Thema. Jetzt hast du schon einige Punkte genannt, warum du so ein großer Holzbauverfechter bist. Jetzt einfach nochmal für die Community, wenn du das zusammenfassen würdest, was sind denn so die wesentlichsten Eigenschaften von Holz, gerade in Bezug auf unsere Branche? Also warum sollte man ausgerechnet mit Holz heutzutage bauen?
Ja, also ich erkläre mal noch diesen oder ich lege mal die Grundlage dafür, weil ich glaube, für viele ist das nicht ganz klar, warum Holz jetzt Nachhaltigkeit bedeutet beim Bauen. Es ist ja häufig auch so, dass man denkt, ach ja, da wird der Wald abgewirtschaftet, um Holz fürs Bauen zu verwenden. Und da liegt natürlich ein Druckschluss drin. Also grundsätzlich ist ja schon mal was ganz Wichtiges, Holz wächst nach. Also wir müssen kein Gestein abbauen oder Gestein brennen, sondern den Baum, den ich hier ernte, der ist vor 40 Jahren, hat er begonnen zu wachsen. So. Das heißt, er wird auch wieder ein neuer Baum wachsen können. Und hier gerade in Deutschland haben wir eine sehr, sehr nachhaltige Forstwirtschaft. Das heißt, die Wälder wachsen tendenziell. Wir haben natürlich jetzt durch Kalamitäten, also Schäden durch Käfer und sowas, schon auch teilweise Waldrückgang. Das muss man verbuchen, also das muss man auch transparent kommunizieren. Aber im Großen und Ganzen ist über die letzten Jahrzehnte oder jedes Jahr, Jahr für Jahr, der Waldbestand gewachsen. Und das ist natürlich auch ganz klar der Anspruch von der Politik und natürlich auch von der Bevölkerung. Es sind ja auch Naherholungsgebiete und spenden uns irgendwie einen schönen Lebensraum. Aber grundsätzlich gehen wir mal davon aus, dass dieses nachhaltige Holz in Deutschland aus nachwachsenden Wäldern kommt. Das heißt, wir haben immer einen Rohstoff, den wir wieder erzeugen können. Und jetzt kommt noch der Transfer zum CO2. Also Bäume bestehen ja zu großen Teilen aus langkettigen Kohlenwasserstoffen, also Lignin und Hemicellulose und Zellulose. Und diese drei Moleküle sind im langkettige Kohlenwasserstoffmoleküle. Das heißt, wir haben in großen Teilen da auch Kohlenstoff drin gebunden. Das passiert eben durch die Photosynthese, also der Baum holt das CO2 aus der Luft und speichert es dann eben in dem Stamm beziehungsweise in den Blättern. Das heißt, wir verbauen, wenn wir Holz bauen, dann auch aktiven CO2-Speicher, anstatt durch Brennen von Gestein nochmal CO2 zu emittieren. Das ist eigentlich so eine ganz wichtige Grundlage für diesen Gedanken Nachhaltigkeit. Und wenn wir das Ganze jetzt auf die technische Ebene übertragen, also auf die Mechanik, dann hat Holz natürlich auch ganz viele Besonderheiten. Also es ist natürlich nicht einfach homogen, sondern wir haben einen Werkstoff, der den Großteil seiner Festigkeit eben entlang der Wuchsrichtung, also der Faserrichtung entsprechend er hat. Und das ist natürlich auch wichtig, dann in der Verarbeitung zu bedenken. Ganz besonders wird es dann natürlich, wenn man auch Furnierschichthölzer oder Brettsperrholz beispielsweise verwendet, da gibt es dann ganz besondere Eigenschaften, und das ist sicherlich auch nicht das Einfachste zum Rechnen.
Und wenn du das jetzt mit anderen Materialien vergleichst, also auch der konventionellen Methode im Bauwesen, Stahlbau, Massivbau. Was würdest du sagen, inwieweit sich dort der Holzbau zu den klassischen Methoden im Bauwesen unterscheidet, zu den klassischen Materialien?
Also meinst du eher auf der Materialebene oder insgesamt im Planungsprozess?
Mehr insgesamt, ja. Ich möchte jetzt gar nicht so in diese theoretische Materialebene reingehen, aber allgemein in der Baubranche.
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr weitreichende Frage. Aber lasst uns da vielleicht einmal auf die Planung insgesamt schauen. Und vor allem auf den Planungsprozess, also der Ablauf im Holzbau ist ja schon ein bisschen ein anderer wie im konventionellen Bauen. Also was wir standardgemäß im Bauen haben, ist, dass wir verschiedene Leistungsphasen haben. Der Architekt entwirft das Gebäude. Ab einer gewissen Leistungsphase, es ist ja nicht immer genauso wie bei der HUAI, aber ab einer gewissen Leistungsphase kommt dann der Statiker hinzu oder der TGA-Planer oder beides zur gleichen Zeit. Dann sehen wir ja im klassischen Bauen, also ein Massivbau oder Massivbau ist Stahlbeton oder auch Mauerwerk, funktionieren in ihrer Art und Weise deutlich ähnlicher. Also wenn ein Rohbauer einen Rohbau baut, dann sehen die im Normalfall gleich aus, egal welche Firma das macht. Aber bei den Holzbauunternehmen ist das nicht so. Das ist natürlich dem Werkstoff geschuldet, weil er einfach diese Kreativität, wie ich das vorhin genannt habe, also gedacht mal aus dem Schreinerhandwerk, die lässt er zu. Also dem Ingenieur ist eine sehr, sehr große Freiheit gegeben, ein riesiger Spielraum und diese Innovation, die wird auch ständig betrieben. Also es gibt ganz viele Verbindungsmittelhersteller oder auch Holzbauunternehmen, die aktiv neue Verbindungstypen entwickeln, neue Werkstoffe. Und das heißt, also der Holzbau hat sehr, sehr viel Varianz. Also das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich sage jetzt immer sehr, sehr vereinfacht. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber im Stahlbetonbau haben wir Beton und Stahl und unterschiedliche Festigkeitsklassen und einen Isokorb und ab geht's. Und dann kann man irgendwie alles bauen. Das ist natürlich leicht vereinfacht, aber es geht schon in diese Richtung und im Holzbau ist es eben eine Auswahl an Tausenden von Produkten und ein Holzbauer hat dann am Ende aber eine Auswahl getroffen für sich selbst über viele Jahre. So, das heißt, der klassische Planungsprozess, wie wir den eigentlich denken, dass der Ingenieur schon zu Ende denken kann, was am Ende gebaut wird, weil das kann ja der Statiker. Der Statiker gibt ja beim Stahlbetonbau die Schal- und Bewährungspläne auf die Baustelle. Das kann man beim Holzbau nicht machen. Und wenn man das tut, dann ist es auf jeden Fall so, dass man sehr, sehr viel Zeit verschwendet in der Planung und in der Überarbeitung dieser Planung, weil man potenziell ja das ausführende Unternehmen gar nicht kennt. Das heißt, da sehen wir jetzt auch in unserem Alltag im Büro einfach ein sehr, sehr großes Problem. Sehr viele Planer jetzt plötzlich Holzbau planen und das ist ja auch schön, aber diese klassischen Prozesse, so wie wir sie über Jahrzehnte durchgeführt haben, so eben nicht mehr funktionieren. Das ist, glaube ich, schon mit der größte Unterschied zum Stahlbetonbau. Aber grundsätzlich will ich auch generell noch einmal betonen, auch wenn die Frage jetzt hier vielleicht nicht ganz so passt, also ich sehe Bauen nicht als binären Zustand, also 1 oder 0. Das ist nicht Stahlbeton oder Holzbau. Ganz im Gegenteil, also wir brauchen den Stahlbetonbau. Es ist ein wundervoller Werkstoff. Ich habe auch eine wahnsinnige Faszination dafür und eine unheimliche Ästhetik, die ich in diesem Baustoff sehe, gerade in der Kombination mit so einem natürlichen Holz als Sichtdecke beispielsweise. Das heißt, genau, aber wir müssen eben wissen, dass der Holzbau in sich anders funktioniert und auch viele Details eben schon sehr früh gedacht werden müssen. Eine Sache, die ich da noch ergänze in dem Planungsprozess, was auch konventionellerweise nicht gebraucht wird: Wir brauchen im Holzbau eine wahnsinnig enge Abstimmung mit den Fachplanern. Das ist auch, wenn man den Markt beobachtet, ganz häufig so, dass wirklich spezialisierte Holzbaubüros immer die Expertise Brandschutz und Schallschutz und Bauphysik meistens in einem Büro vereint haben. Und das hat auch seinen Hintergrund, weil ohne diese frühe Abstimmung dann auch am Ende wieder große Änderungen passieren können, also potenziell sogar die ganze Tragwerksplanung obsolet macht oder die Bauphysik, was auch immer, dann verändert werden muss. Das heißt, wir brauchen da einfach sehr viele Abstimmungen ganz früh und nicht mehr dieses konventionelle, ich mache einen Entwurf und guck mal, dass ich irgendwo zwischen LP 3 und 4 dann meine Fachplaner hinzuziehe. Das funktioniert so nicht und das haben wir auch schon, also wirklich mehrfach schmerzhaft erleben müssen.
Ich gebe dir dazu 100% recht, was du gesagt hast. Du machst zwischen Holzbau und dem Betonbau, jetzt bleiben wir mal bei diesen zwei klassischen Materialien, nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, es ist nur Holzbau, das ist nur der Massivbau möglich, sondern auch ich bin zu 100% fest davon überzeugt, dass wir hier immer mit beiden Materialien auch in Zukunft planen und bauen werden.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich mir häufiger gedacht, gerade als ich noch in München studiert habe, da ist ja auch das ein oder andere Gebäude hochgezogen worden und hat man das immer sehr gut sehen können, wenn man auf dem Weg zur Uni war und man da täglich an dem Gebäude vorbeigefahren ist oder vorbeigegangen ist. Und da habe ich mir immer gedacht, reiner Stahlbetonbau, wäre da Holzbau auch nicht möglich gewesen. Ja, auch im Zuge des Nachhaltigkeitsgedanken. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass Holz eher noch als sehr nischiges Thema in der Planung von Bauwerken, auch in der Realisierung und Ausführung, behandelt wird. Wie sind da deine Erfahrungen? Welche Wahrnehmung hast denn du auf das ganze Thema Holz, Stahlbeton, obwohl das Thema Nachhaltigkeit dann doch sehr wichtig ist, ja, aber Holz immer noch so ein bisschen, meiner Meinung nach, in den Kinderschuhen steckt.
Ja, also absolut, das ist auch so. Wir haben einen recht hohen Holzanteil. Ich glaube, die Leute sind immer wieder überrascht, wenn man nach Baugenehmigungen geht. Also wir haben deutlich über 20%, nagel mich nicht fest, aber auf jeden Fall über 20% der Baugenehmigungen sind schon zu großen Teilen Holzbauten. Jetzt muss man da natürlich wieder fragen, was heißt das? Ich meine, Baugenehmigung ist an sich ja jetzt nicht aussagekräftig über das Volumen, was da realisiert wird. Dementsprechend ist es auch so, dass wir hauptsächlich Einfamilienhäuser gebaut haben in den letzten Jahrzehnten und natürlich auch viele landwirtschaftliche Gebäude, also gerade Hallen, Tragwerke, so einen Satteldachträger aus Leimholz, das ist ja was ganz Konventionelles und haben wir auch einfach in den viel gebaut oder Fachwerkträger in Holz. Das macht sicherlich den größten Teil des Marktes auch aus. Und jetzt zu der anderen Perspektive, du hast ja jetzt von München gesprochen, der mehrgeschossige Holzbau, der entwickelt sich ja langsam, kann man schon sagen, da bin ich bei dir, aber jetzt gerade in meiner Tätigkeit hier im Startup oder ja, Startup sind wir vielleicht nicht mehr, aber als wir noch ein Startup waren, haben wir uns ja sehr, sehr lange mit Märkten beschäftigt. Klassischerweise kommt der Startup-Berater zu dir und sagt so, jetzt, das klingt ja alles cool, aber ihr müsst ja auch einen groß genugen Markt haben. Haben wir da immer ein bisschen rumgerechnet und uns natürlich dann auch immer das Marktwachstum über die letzten Jahre angeschaut im Holzbau, gerade beim mehrgeschossigen Bauen. Und da sehen wir, dass wir in den frühen 2000ern knapp 100 Häuser in Deutschland realisiert haben, die über zwei Wohneinheiten, also größer als zwei Wohneinheiten waren. Das ist natürlich auch wieder nur eine begrenzt aussagekräftige Zahl, aber das ist das, was das Statistische Bundesamt eben veröffentlicht. Mehr kann man da auch nicht rausfinden. Nur diese Zahl, die hat sich mehr als verzehnfacht. Also da sind wir schon ganz klar auf einem Weg. Und dann kann ich natürlich jetzt noch subjektiv meine Erfahrung so teilen, die wir bekommen jetzt aus den letzten Jahren mit den Projekten. Also als wir gestartet haben, da war der Holzbau noch ganz klar der Einfamilienhausbau. Da hat sich aber das Rad vollständig gedreht. Also wir haben Anfang des Jahres noch recht viele Einfamilienhäuser bei uns auch im Büro bearbeitet. Ich glaube, diesen Monat waren es noch 5 vielleicht und davor waren es aber also erheblich mehr und die Projektvolumen werden aber immer größer. Also wir hatten heute noch ein Team-Meeting und ich habe die Zahlen vorgestellt, der durchschnittlichen Angebotssumme. Und da sind wir, also wir haben uns fast verzehnfacht in der Angebotssumme, das muss man sich mal vorstellen, in der durchschnittlichen. Das heißt, die Gebäude werden schon gerade jetzt deutlich größer und das hat zum einen den Hintergrund, dass sich große Unternehmen, die jetzt bauen, auch eben mehr Gedanken über Nachhaltigkeit machen und dass auch diese Förderung stärker auf den Holzbau abzielen. Also die klassische KfW-N 40H oder so heißt diese Förderung, glaube ich. Die hat ja auch ein vorgegebenes Global Warming Potential, was man über die Lebenszyklus, über die Ökobilanzierung berechnet. Und da ist es halt oft auch fast nicht mehr möglich, mit einem Massivbau tatsächlich diese Werte dann für das Gebäude zu erreichen. Dementsprechend ist, glaube ich, dass das Wachstum ist da und die Tendenz, dass es mehr wird, auf jeden Fall auch. Aber natürlich ist es nicht so wie ChatGPT, ja, weil Holzbau läuft auch nicht auf einem Server, sondern wir müssen ganz alteingesessene Strukturen ändern und auch die Menschen mitnehmen, die so einen Holzbau planen müssen. Also wir müssen ja sehen, in der Uni haben wir, wenn wir Holzbau mögen und uns darin vertiefen wollen, bis zum Master 3 Vorlesungen in Holz, dann können wir noch unsere Bachelor- und Masterarbeit darüber schreiben. Da ist man, glaube ich, gut aufgestellt, um in diese Branche reinzukommen, aber ist sicherlich kein Holzbau-Experte. Dementsprechend muss man ja die Leute, die sich eben auch nicht so vertieft haben, aber die jetzt plötzlich eine Faszination entwickelt haben, auf der Planerseite mitnehmen. Man muss die Unternehmen wachsen lassen. Die Zimmermänner fallen auch nicht vom Himmel. Dementsprechend braucht man da auch ja einfach Strukturen, die wachsen. Und das braucht eben wahnsinnig viel Zeit, wie alles in der Bauindustrie. Und ich glaube, wir sind da auf einem Weg. Und der Weg ist auch unumgänglich, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, weil es muss einfach viel mehr Holz gebaut werden. Das ist auch keine Frage mehr von Ideologie oder Anschauung, weil wir keine Alternative haben zu diesem Werkstoff, der wirklich in der Bauindustrie angekommen ist, der genormt ist, wo es auch Menschen gibt, die diesen Baustoff rechnen wollen. Dementsprechend bin ich da eigentlich recht optimistisch. Und jetzt vielleicht noch eine Anekdote zuletzt. Wir haben jetzt gerade mit einem Kunde hier, Zyplin, den wird ja jeder kennen, ein Projekt in Heilbronn. Und das ist das erste Projekt, was wir jetzt hier gemeinsam realisieren. Und da war dann die Aussage von unserem Oberbauleiter, dass sie eigentlich kaum noch ein Projekt bauen, was nicht in irgendeiner Form Holz in sich trägt. Also da ist es jetzt auch, das obere Stockwerk wird eben aus Holz gebaut, aber erfasst wird das vom Statistischen Bundesamt sicher wieder als Massivbau, weil der Großteil ist auch Stahlbeton.
Sehr spannend. Jetzt hast du ja schon häufiger über dein Unternehmen gesprochen, ModuGen. Nimm uns doch einfach mal so ein bisschen auf die Reise von ModuGen mit. Wer seid ihr als Unternehmen? Was macht ihr? Führ uns doch da mal ein bisschen hinein, was euer Unternehmen denn konkret macht. Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also ModuGen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Statik in einer Stunde zu berechnen. Und angefangen hat das Ganze mit einem Softwareunternehmen, also vergleichbar mit Gluba Software, kann man, also vergleichbar, ich will mir das jetzt nicht anmaßen, Daniel, ihr seid natürlich das deutlich erfahrenere, gereiftere und größere Unternehmen und auf jeden Fall auch immer Inspiration gewesen und heute immer noch. Aber genau, also gestartet als Softwareunternehmen aus diesem Gedanke heraus, dass wir in meinem Familienunternehmen, was ich eingangs vorgestellt hatte, immer wieder eine Entwurfsplanung machen und aus dieser Entwurfsplanung keinerlei Ableitung für die Fachplanung machen können. Also Bauphysik war nicht möglich, der Holzbau war nicht möglich, die Statik war nicht möglich. Ich glaube, da tut sich viel, auch bei euch, Daniel, seid ihr auch daran zu entwickeln, dass man einfach durchgängigere Prozesse hat. Es liegt am Ende nicht nur an der Software, sondern natürlich auch an den Planerkonstellationen. Das haben wir jetzt auch über lange Zeit gelernt. Aber das war grundsätzlich die Idee. Also Entwurf und dann automatisieren wir Planerleistungen am liebsten bis auf die Maschine runter. Im Holzbau wird ja alles dann mit der CNC-Maschine bearbeitet. So sind wir da angetreten als 23-jährige junge Kerle beim KIT-Gründerwettbewerb damals, also in Karlsruhe an der Uni. Und haben dann auch positives Feedback bekommen und uns dann gesagt, ja, das soll jetzt das Thema sein, auf welches wir uns vertiefen. Und einige Jahre später und auch vielen 100.000 Euro, die wir in diese Software gesteckt haben, später haben wir dann irgendwann realisieren müssen, dass diese Vision, so wie sie gedacht war, wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also das war dann schon auch ein gewisser Rückschlag, weil es einfach eine unheimliche Komplexität mit sich bringt, aus einem beliebigen Entwurfsmodell, was per IFC ankommt, auch nur schon eine Fachplanung automatisiert abzuleiten. Das heißt, wir waren dann immer noch gut finanziert zu dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, das wird nicht funktionieren. Also wir werden hier nicht mit unserem Software-Team eine fertige Software auf den Markt bringen, die jeder toll findet und die vor allem auch beliebig auf Bauvorhaben reagieren können. Und dann haben wir eigentlich aus einer Not heraus gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Und dieses Irgendwas war zuerst mal eine Möglichkeit zu finden, diese Software, wie wir sie ursprünglich gedacht haben, von einem Ingenieur verwenden zu lassen. Das war schon eine Änderung, weil wir haben immer nur auf einem Modell entwickelt oder auf 2, 3 Modellen und natürlich nie von Anfang bis Ende eine Statik berechnet. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Also wir haben uns dann rein auf Statik fokussiert in dieser Softwareentwicklung, weil alles andere wäre dann noch komplexer geworden oder zu viel, zu umfangreich, auch wenn Statik wahrscheinlich das komplexeste Thema der Fachplanung ist. Naja, jedenfalls haben wir uns dann mit diesem Gedanken angefreundet, ein Ingenieur muss das von Anfang bis Ende verwenden. Also das, was ja eigentlich der Kunde machen würde. Vielleicht nochmal ein bisschen integraler gedacht, weil bei uns soll ja am Ende wirklich IFC rein, fertige Statik raus. Also mit Dokumentation, Details und allem. Das ist so ein bisschen die Vision. Also die Statik in einer Stunde eben. Ja, und dann kam das auf, diese Idee. Wir haben dann angefangen, für Kunden, die eigentlich die Software kaufen wollten, einfach Statik zu berechnen. Haben gesagt, okay, das macht doch Sinn. Wir machen da jetzt ein Geschäft draus und können somit auch unsere Software testen. Aber die Idee war natürlich immer noch, diese Software zu verkaufen. Dann haben wir aber sukzessive gemerkt, ach ja, eigentlich ist das ja ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Ich habe vorhin schon von Märkten gesprochen und Märkte machen natürlich bei einem Holzbau was aus. Daniel, du hast auch schon gesagt, dass die Märkte recht klein sind. Also das heißt, desto größer der Markt, desto besser ist es auch, weil dann kann man sich auch langfristig entwickeln. Dann haben wir gesehen, ach ja, also ein Service kann ich 10-mal teurer verkaufen als eine Software. Dann war der nächste Punkt, dass wir gemerkt haben, und den Service kann ich nicht nur 10-mal teurer verkaufen, sondern ich kann den auch 10-mal leichter verkaufen als eine Software. Da kannst du sicherlich auch ein Lied von singen, denn ein Unternehmen zu wandeln, eine andere Software einzusetzen, das ist unheimlich schwer und ist auch nachvollziehbar, weil ein Unternehmer ja ein sehr großes Risiko eingeht. Angenommen, ich habe 5, 6, 7 oder 20 Ingenieure, die sich auf eine neue Software einstellen müssen, ist es natürlich ein Risiko. Ja, vielleicht mögen meine Mitarbeiter die Software nicht oder sie funktioniert doch nicht so, wie sie angepriesen wurde. Oder es funktioniert alles toll, dann habe ich trotzdem die Opportunitätskosten der Umstellung. Ja, deshalb ist Software zu verkaufen einfach viel, viel schwerer. So, und dann haben wir auch gemerkt, dass es eben bei so einer hochgradigen Automatisierung nicht nur um Software geht. Da geht es eben auch um Standardisierung und um den Prozess und die Menschen, die das Projekt dann bearbeiten. Also selbst wenn man eine sehr, sehr hohe Automatisierung hat, brauche ich am Ende diese 2 Komponenten. Und somit, das habe ich jetzt schon hergeleitet, sind wir dann auch dahin gekommen, dass wir gesagt haben, das ist jetzt eigentlich unser Geschäftsmodell. Wir wollen am Ende Softwareentwickler sein für uns selbst und unseren Service automatisieren bis auf 1 Stunde runter. Und diese 1 Stunde, die wir da noch nutzen, die soll unser Ingenieur damit verbringen, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben und das Vertrauen zu gestalten. Also das, wofür eigentlich die Service-Fee dann auch bezahlt wird, weil am Ende bezahle ich nicht für eine Software, sondern ich bezahle dafür, dass der Mensch mir das Versprechen gibt, dass ich diese Serviceleistung so bei ihm abliefere, wie er sich das vorstellt. Ich gebe ihm nicht einfach nur ein Werkzeug, eine Säge, sondern ich säge ihm den Ast ab. So, und das ist eben unser Geschäftsmodell und woran wir jetzt arbeiten. Also wir machen Automatisierung unserer eigenen Dienstleistungen durch Software auf den 3 Pfeilern Standardisierung, Automatisierung und entsprechend Prozessgestaltung und Menschen.
Mhm. Alles klar. Sehr spannend, vor allem wie sich auch dann die Geschäftsmodelle entwickelt haben. Anfangs, okay, Software anbieten. Jetzt verwendet ihr die Software viel mehr für eure Dienstleistung, die ihr nach außen anbietet. Also als, sagen wir mal, internes Unterstützungstool. Wie kann ich mir denn vorstellen, wer eure Kunden sind? Wer kommt denn da auf euch zu und lässt sich eine Holzbaustatik denn machen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Eine Sache noch zur Software vorab, Daniel. Natürlich, da muss ich euch jetzt nochmal loben, aber nicht, weil ich bei dir im Podcast eingeladen bin, sondern einfach, weil das sehr, sehr hilfreich ist, dass wir unsere Softwareautomatisierung nutzen und selber entwickeln können, aber eben auch auf Bausteine zurückgreifen können, die ja andere schon über Jahre entwickelt haben und die anderen sind jetzt in dem Fall vor allem ihr, also hier Shoutouts, Luba, sollte jeder mal die Web-Services benutzen, der ein bisschen Spaß am Programmieren hat. Und jetzt zu den Kunden. Also das ist auch eine spannende Entwicklung eigentlich mit viel Learning. Also klassischerweise denkt man ja, der Bauherr kommt und will eine Statik oder auch der Architekt. Also das sind ja eigentlich so die zwei potenziellen Kundengruppen beim klassischen Ingenieurbüro. Da ich dann aber schon immer diese enge Verwandtschaft hatte zu anderen Bauunternehmen, also einmal zu meiner Familie natürlich, aber auch zu anderen Holzbauern, war das dann auch schon die erste Anlaufstelle. Ja, dann sind wir zu den Holzbauunternehmen hin und haben ursprünglich mal die Software angeboten und jetzt eben auch ausschließlich die Statik. Also klassischerweise immer das Bauunternehmen. Und da kann ich jetzt aber auch gar nicht so klar sagen, das ist die absolut richtige Entscheidung, das haben wir deshalb gemacht. Also eine Sache, die sicherlich für uns eine Grundlage bietet, so ein Geschäftsmodell aufzubauen, wie wir das jetzt tun, ist, dass diese Zusammenarbeit eben wiederkehrend stattfindet. Und wiederkehrende Zusammenarbeit, das ist natürlich schwer bei einem Architekturbüro, was mal einen Massivbau plant, dann mal wieder einen Holzbau und dann potenziell eine Sanierung macht. Das funktioniert natürlich nicht. Wir rechnen eben Holzbaustatik, auch mit Massivbauten, wenn es dazu gehört, aber es muss immer ein Holzbau sein. Davon wir natürlich auch die Tiefgarage haben. Und es muss halt regelmäßig passieren, damit ich diesen Aufwand auch wirklich, den ich in diese Kundenbeziehung stecke, dass das auch wirklich langfristig sich trägt. Das heißt, wir haben auch, das wird auch sicherlich für viele neu sein, wir machen zum Beispiel keine klassischen Projektverträge mehr. Das haben wir jetzt über viele Jahre gemacht, aber seit, ich würde sagen, 3-4 Monaten ist es auch konsequent so, dass wir nur noch Kontingentverträge verkaufen. Also man kauft bei uns nicht das Projekt, sondern man kauft die Zusammenarbeit mit uns. Und dann kommen die Projekte, wie sie kommen. Aber das ist halt notwendig, um diese enge Zusammenarbeit und diese Kleinteiligkeit des Holzbaus, die ich sie vorhin schon beschrieben hatte, da näher zusammenzuführen. Aber eine Perspektive, die ich da noch mit reingeben will, wir haben da ja wenig Erfahrung, also mit den Architekten und den Projektentwicklern. Wir können uns schon auch durchaus vorstellen, dass man mit der Erfahrung, die wir jetzt über verschiedene Holzbauunternehmen hinweg gesammelt haben, dass man damit eine Dienstleistung aufbauen kann, die, sage ich mal, leistungsphasengerecht gerade so weit geht, dass es noch sinnvoll ist, ohne sich den Holzbauer schon vorher ausgesucht zu haben. Und dann aber wirklich diese Detaillierung on top kommt, sobald das ausführende Bauunternehmen gewählt ist. Das kann durchaus sein, dass das gut funktioniert, aber da werden wir jetzt leider erst im nächsten Jahr die ersten Testballons starten, aber momentan ist es das Holzbauunternehmen und da sind wir auch sehr happy mit, einfach weil da auch ein sehr gutes Verständnis einfach über diese Art und Weise zu bauen und zu planen ist.
Mhm. Also letztendlich alle Holzbauunternehmen, die ja sowohl Projekte planen als auch ausführen, sind oder können eure Kunden sein, die dann auf euch zukommen und sagen, hey, ich habe hier jetzt eine Anzahl von einem Serienbau, da wird jetzt 5-mal bis 10-mal das gleiche Modul oder das gleiche Haus hingestellt und ich möchte hierfür gerne euren Service, eure Dienstleistung nutzen, um einfach meine Statik hier bestmöglich automatisiert ausspucken zu lassen. Und dann kommt ihr ins Spiel und unterstützt ihn hier.
Genau, so ist das. Also es gibt natürlich gewisse Holzbauunternehmen, die sehr extravagante Gebäude bauen. Das nicht, aber ich sage mal, der klassische mittelständische Holzbaubetrieb, so ab 30, 40 Mitarbeitern, ist so der Zielkunde, aber auch bis zur Fertighausindustrie dann, wo 1000 Häuser realisiert werden.
Okay, sehr spannend. So, eine Frage noch zum Unternehmen. Du hast mir ja mal, ich glaube, das letzte Mal gesagt, dass ihr jetzt mittlerweile schon 18 Leute seid. Also habt ihr euch auch hier sehr stark weiterentwickelt, seid auch größer geworden. Wie werden denn diese 18 Leute eingesetzt, wie kann ich mir das vorstellen? Wer macht hier was? Habt ihr Abteilungen, Verantwortungsbereiche? Wie ist denn das Team hier so ein bisschen strukturiert?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon diese drei Säulen angesprochen und die sind effektiv auch so im Unternehmen abgebildet. Also wir haben auf der einen Seite die Projektingenieure und Ingenieurinnen, die tatsächlich dann mit der Software an Projekten arbeiten. Dann haben wir auf der anderen Seite den Teil Standardisierung auch als eigenes Team ausgegliedert. Ich glaube, das ist auch was Ungewöhnliches. Das heißt, also, es gibt mehrere Leute, die arbeiten kontinuierlich daran, die Systeme unserer Kunden zu standardisieren und auch zu optimieren. Also wenn wir über unsere 20 bis 30 Kunden, weiß jetzt die Zahl genau nicht, Gemeinsamkeiten sehen oder auch Optimierungspotenziale sehen, dann kommunizieren wir die natürlich und versuchen da auch eine gewisse Angleichung herbeizuführen. Dann haben wir natürlich den sehr, sehr wichtigen und den ältesten Part, das ist die Softwareentwicklung. Die ist natürlich auch nochmal gegliedert in diese ganzen Dinge, die eher bei einem Informatiker liegen, also beispielsweise einen Viewer bauen oder das Frontend gestalten, das Backend in großen Teilen strukturieren und die Architektur da im Griff halten und eben die ganze Engineering-Seite und Nachweise. Das ist so dieser ganze technische Teil und dann klar haben wir die konventionellen Teile wie jedes Unternehmen nochmal mit Recruiting und Sales und Marketing, wobei das ist eigentlich hauptsächlich tatsächlich der Teil von Max und mir, also im Gründerteam.
Du hast ja auch anfangs erwähnt, du möchtest etwas mit deiner Vision schaffen, dass die Zukunft verändert und auch nachhaltig sich ändert, sodass du am Ende des Tages zurückblicken kannst und wirklich auf etwas Erfolgreiches zurückschauen kannst. Und das ist ja auch das Ziel hier mit ModuGen. Und deswegen spielt das auch ganz gut auf die nächste Frage ein. Welchen Herausforderungen siehst du denn gerade für den Holzbau aktuell und auch für die Zukunft hier in unserer Branche?
Ja, also Herausforderungen, die sind also sicherlich sind die behördlicher Aufwand oder auch Verordnung oder Bauordnung, die uns einfach nicht zulassen, so zu bauen, wie wir wollen. Da kann ich auch eine Geschichte erzählen, einfach weil ich es so unbegreiflich fand, was uns da begegnet ist. Wir haben für einen Kunde ein spezielles Holzbauwerk. Ich darf nicht so genau darüber erzählen, aber es war eben ein besonderes Projekt und wir wollten da standardisiert ein Projekt entwickeln, was man immer wieder hätte bauen können. Also es war nur ein Gebäudeteil im Prinzip. Und wir haben uns da wirklich unheimlich viel Zeit genommen, mit Behörden gesprochen, mit den Ministerien, mit also auch ganz hoch angesehenen Brandschutzgutachtern in NRW, in Berlin und in München. Also wir hatten auch unheimliches Honorar zur Verfügung. Und es war uns nicht möglich, in irgendeiner Form über alle Bundesländer hinweg dieses Bauvorhaben oder diese Modularisierung in allen Bundesländern anzuwenden wegen des Brandschutzes. Weil es in jedem Bundesland anders brennt oder ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und da wurden weit über 100.000 Euro wurden in dieses Vorhaben investiert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, also der Bauherr war wirklich sehr gewillt, das unbedingt umzusetzen. Dann gehen wir doch zum DEBT. Dafür haben wir dieses Institut ja. Die können uns doch bescheinigen, dass wir diese Ansprüche, die wir an dieses Gebäude stellen, nämlich die Sicherheit der Nutzer, dass das funktioniert. Also dass das nicht, wir testen das sogar auf 120 Minuten und auf Nicht-Entflammbarkeit. Aber der Kern sollte aus Holz sein, weil wir einfach ein nachhaltiges Gebäude realisieren sollen. Dann haben wir da mit dem DEBT gesprochen und haben die gesagt, nee, wir können euch das natürlich attestieren, aber das machen wir nicht, wenn das abweicht von den Landesbauordnungen. Also technisch können wir euch sagen, ja, das machen wir, aber wir machen keine Politik. So, und dann, da war ich wirklich, ich war verzweifelt und dachte mir, das kann nicht sein und das darf auch nicht sein. Also wir können nicht Innovation per Gesetz verbieten. Also da machen wir uns kaputt. Du merkst schon, da rede ich mich in Rage, aber das ist ja wirklich zum Verzweifeln. Das nimmt ja auch als Unternehmer die Perspektive. Wenn du sagst, ich bin bereit, Geld und in die Hand zu nehmen, um Innovation zu schaffen, und dann wird es dir per Gesetz verboten. Also das geht nicht. Da sehe ich natürlich ein Risiko, weil es brennt, das muss ich nochmal betonen, es brennt in jedem Bundesland anders offensichtlich. Und das kann natürlich nicht sein. So können wir nicht flächendeckend sagen, wir wollen nachhaltiger bauen. Und haben dann da solche Maßregelungen. Das ist natürlich generell beim Holzbau erschwert, weil wir haben auch im Schallschutz wenig Erfahrung, das muss man einfach so sagen. Aber dann wünsche ich mir natürlich auch, dass man da mehr Flexibilität zwischen dem Bauunternehmen und dem Auftrag, Arbeitgeber herstellt, dass man sich eben vereinbaren kann auf Minderqualitäten, die jetzt nach Normen beispielsweise nicht zugelassen sind, um einfach günstig Wohnraum zu realisieren, wenn das das Projektziel ist. Das muss man ja nicht zwingend das Gesetz vorgeben. Gleiches gilt, ja gut, für Brand- und Schallschutz kann man das eigentlich sagen, für die Bauphysik sehe ich es auch so, dass man da auch Lockerungen einführen könnte, aber das ist jetzt nicht spezifisch für den Holzbau, das ist sicher ein Punkt. Und der andere Punkt, also Regulatorik ist der eine, und der andere Punkt ist, dass wir auf jeden Fall Probleme haben, ausreichend Menschen hier zu finden, die sowohl die Arbeit hier durchführen auf der Baustelle, als auch diejenigen, die das Ganze planen. Also ich meine, jeder wird schon mal die Geschichte gehört haben, wie schwer es ist, einen Informatiker zu finden. Aber ich kann sagen, einen Holzbauingenieur zu finden, ist 10-mal schwerer. Ist 10-mal schwerer. Man kann sich das nicht vorstellen. Dementsprechend müssen wir da auch irgendwie Wege finden, die es ermöglichen, junge Leute, aber auch schon Leute, die im Massivbau arbeiten, schneller an dieses Bauen heranzuführen. Und es braucht auf jeden Fall auch Zeit. Also man kann nicht nur, weil man Massivbau gerechnet hat, Holzbau rechnen. Das wird nicht gelingen. Und das ist das müssen wir lösen. Müssen wir auch lösen eben auf der Baustelle. Genau. Das sind eigentlich die großen Herausforderungen, die ich sehe. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke für unsere ganzen mittelständischen Holzbauunternehmen. Bin ich auch gespannt, ob die sich langfristig gegen so große integrale Holzbauunternehmen durchsetzen können oder positionieren. Also wir haben Kunden, die machen das super. Also die sind wirklich klasse, also in ihrer Positionierung, in ihrer Kommunikation, in der Aufstellung, wo sie hinwollen, das ist ganz klar ersichtlich. Nur wenn ich mich da als mittelständisches Unternehmen nicht klar positioniere, was mache ich und für was stehe ich, dann verschwimme ich in diesen 300 oder 400 Fertighausfirmen und gehe dann potenziell unter, werde aufgekauft oder meine Mitarbeiter werden abgeworben, wie auch immer. Das muss man sich im Klaren sein, ob das jetzt zwingend ein Problem ist, weiß ich nicht. An sich ist es ja auch gut, wenn man, glaube ich, integraler plant, aber dafür muss man vorbereitet sein.
Jetzt stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei, wirklich einen Wunsch, was du in der Baubranche ändern könntest. Und es kann wirklich alles sein. Was wäre das?
Ja, irgendwie habe ich da gerade zwei Ideen. Also ich glaube aber schon, dass mein Wunsch auf jeden Fall wäre, diese Flexibilisierung des Bauens, ich will es mal so nennen. Das ist, also wenn ich wirklich sage, ich habe doch ein Grundverständnis von dem, was ich bauen darf, und das ordnet mir eine Baugenehmigung, eine Bauordnung an in dem jeweiligen Gebiet von der Stadt, und dass wir dann als Planer mehr Freiheit haben, mehr Möglichkeit zur Gestaltung. Also das ist, glaube ich, mehr so in diese Richtung, wie in der Schweiz geht. Also du hast einfach viel mehr Verantwortung als Planer. Das heißt natürlich auch mehr Risiko, aber damit lebe ich gerne, wenn ich sagen kann, ich kann Innovation schaffen oder eben auch das Projektziel realisieren, was ich gerade realisieren möchte. Also angenommen, wir wollen hier sehr viel Wohnraum schaffen für Studenten, denen es vielleicht nicht so wichtig ist, dass man nichts hört, oder dann kann man da, glaube ich, die Ziele einfach runterstecken, und diese Freiheit, die würde ich mir schon wünschen.
Alles klar. Joshua, vielen lieben Dank. Am Ende jeder Podcast-Folge frage ich immer jeden Gast, was sein Lieblingsbauwerk ist. Und umso mehr interessiert mich das auch von dir. Was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ja, mein Lieblingsbauwerk, das ist wiederum auch eine gute Frage. Aber da habe ich eine ziemlich leichte Antwort. Und zwar das allererste Haus, was ich gebaut habe, das ist immer noch bei uns im Familienbesitz. Das ist ein ganz kleines Modul. Das war das Testmodul, als wir damals mit unserem Holzmodulbau gestartet haben. Ich habe tatsächlich da auch schon mehrere Monate drin gewohnt. Das ist ganz klein und kuschelig, und damit verbinde ich irgendwie den Start meiner Karriere als Bauingenieur oder Holzbauer, und ist einfach auch das Erste, was mir in den Kopf kam, und fühle ich mich auch sehr wohl mit der Entscheidung.
Sehr schön. Wie können wir uns das Modul vorstellen? Ist es wie so ein Tiny House oder so ein rechteckiger Kasten, oder wie können wir uns das vorstellen?
Es ist ein kleines Modul, das ist 7x3,50 Meter, super klein, da ist ein Bad drin, eine schöne Küche und ein Schlafzimmer. Also wie ein kleines, süßes Studentenapartment. Und genau, das hat einfach sehr viel Historie gemacht. Damals, als wir die Firma dann aufgebaut haben, war das auf einer großen Verbrauchermesse, da haben wir das Modul hintransportiert, dann stand das an verschiedenen Standorten, und mittlerweile hat sich's bei uns auf dem Firmengelände als kleines Gästehaus etabliert, und da steht das jetzt auch, da wird das sicherlich auch alt werden. Und ja, das, da verbinde ich einfach sehr, sehr viel mit und war, glaube ich, auch einfach ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Grundstein aus Holz für meine Karriere.
Sehr schön. Joshua, vielen lieben Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht, mit dir hier diese Folge abzuhalten. Ich wünsche dir für die Zukunft, dir persönlich als auch beruflich mit deiner Firma, alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und nochmals vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen lieben Dank an dich, Daniel, und auch für euch weiterhin alles Gute und auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
Dankeschön.